Das sind dann so Momente, wo einem das Herz aufgeht, wenn man die Schafe auf eine frische Wiese lässt und die anfangen zu fressen. Die Lämmer hüpfen durch die Gegend. Das kann einem einfach keiner geben.
Wenn die ersten selbstgezogenen Jungköniginnen dann ganz verschlafen, noch mit ihrem dicken Pelz so ganz dapsig dann rumlaufen, sieht dann den Waben, dann geht einem schon das Herz auf.
Landschaft Bayern. Der Podcast mit Menschen, die Bayern bewegen.
Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus. Heute geht es wieder um einen grünen Beruf und es ist eigentlich ein grüner Beruf, der aber 5 verschiedene Fachrichtungen hat. Und 2 davon lernen wir heute hier kennen mit unseren Gästen, die gekommen sind. Bei beiden geht es um eine große Anzahl an Tieren und beide Berufe werden auch so ein bisschen immer romantisiert. Immer sehr romantisch dargestellt. Den einen Beruf könnt ihr durch mein T-Shirt erraten und den anderen Beruf durchs andere T-Shirt, das mir gegenüber sitzt. Und an dieser Stelle auch der Hinweis an die, die uns nur zuhören. Ihr könnt uns anschauen auf YouTube unter dem Kanal Landschaft Bayern. Aber natürlich könnt ihr uns auch zuhören auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und wir versuchen auch die Sachen, die man hier zu sehen bekommt, dann auch zu beschreiben, dass ihr auch vom Ohr alles mitbekommt. Ich bin Heike Zeller, ich begrüße meine beiden Gäste und dann fangen wir gleich mit dir an. Wer bist du, was machst du und was hast du uns dir mitgebracht?
Ich bin die Franzi Storch, ich komme aus der Ecke von Schweinfurt, von Zeilitzheim. Ich bin gelernte Schäferin, habe auch gerade meinen Schäfermeister gemacht und wir haben daheim im Nebenerwerb eine Schafherde mit 200 bis 250 Mutterschafen immer in dem Dreh. Und ich habe meine Schäferschippe mitgebracht. Das ist für einen Schäfer das beste Werkzeug. Also zum einen ist es dazu da, um giftige Pflanzen oder Unkräuter auszustechen.
Es sieht so ein bisschen aus wie so eine Gartenschaufel.
Man hat da auch noch normalerweise einen Schippenstecken drinne. Meiner zum Beispiel daheim, der ist aus Schwarzdorn. Den sammelt man sich dann selber beim Schafehüten. Eigentlich geht das sogar über mehrere Jahre, dass man sich den dann gerade bindet, die Seitentriebe abschneidet und sich dann Schippenstecken draus macht. Und dann, wenn der Schippenstecken dran ist, dann sieht man ja immer mal auf den romantischen Bildern, die immer verbreitet werden, wie der Schäfer dann auf der Schäferschippe liegt. Und hier neben der Haken, der ist dazu da, dass ich die Schafe fangen kann. Also da fange ich dann die Schafe am Hinterbein, weil es ist ja nicht jedes Schaf zahm. Und wenn ich dann in einer großen Herde bin, muss ich ja die Möglichkeit haben, wenn eins verletzt ist, wenn eins gelammt hat, dass ich das auch fangen kann, wenn ich das irgendwie behandeln muss.
Sehr cool. Dann kommen wir zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und was hast du uns mitgebracht?
Ich bin der Marcel Schlaskewitz, komme aus Wallerschaft bei Aschaffenburg. Wir führen aktuell eine Imkerei mit knapp 144 Völkern im Nebenerwerb. Und mitgebracht habe ich euch einen sogenannten Smoker. Den verwenden wir in der Imkerei, um die Bienenvölker zu beruhigen mit Rauch. Hat den Vorteil, dass die Bienen halt dann dadurch denken, der Wald brennt und sie sind dann weniger bereit, uns zu stechen.
Sehr cool. Also ich habe so ein Ding schon mal gesehen, wenn man es beschreibt, das ist vielleicht wie so eine, vorne dran sieht es ein bisschen aus wie eine Laterne vielleicht, aber jetzt nicht mit Glas, sondern aus ganz Metall. Oben ist wie so ein, ja, wie so eine Tülle, wo dann eben der Rauch wohl rausgeht und hinten dran so eine Art Blasebalg, den man dann hin und her bewegt, damit dann das rausgeht, oder?
Du beschreibst eigentlich ganz gut, es ist im Endeffekt einfach so eine, ja, eine Brennkammer mit einem angeschlossenen Blasenbalg. Oben so ein Trichter, nenne ich mal, in dem der Rauch halt dann portioniert wird, dass man dann nicht so viel Rauch den Bienen gibt.
Und hast du es wirklich immer dabei oder ist es bei bestimmten Völkern, die dann...
Wir haben es immer dabei. Generell sind unsere Bienen schon sehr brav, aber es ist wie bei allen Tieren. Also man weiß halt nie, wie das Wetter ist und dann sind sie ab und zu mal mies drauf und dann ist es schon besser, wenn man dann Smoker dabei hat.
Ich habe auch mal gehört, dass auch durch Züchtung die Bienen bräver geworden sind.
Genau, so die Bienen, die heutzutage in die Imkerei geführt werden, sind schon sehr sanftmütiger im Vergleich zu vor ein paar Jahren noch. Aber trotzdem, also ein paar Ausreise gibt es immer noch, wenn man dann die erwischt.
Sehr gut, lieber vorher vorsorgen, als dann viele Stiche haben. Marcel, wie kamst du denn zu dem Beruf? War das die Biene Maya oder wie war das bei dir?
Also bei mir war es ehrlich gesagt so eine klassische Schulbienen-AG 2016 in der Realschule damals. Da haben wir dann erstmal so 1,5 Jahre uns mit Bienen beschäftigt und dann in den Ferien und von Leichnam morgens um 6 Uhr hat dann der damalige Biologielehrer das erste Bienenvolk vorbeigebracht. Dann ging es immer weiter. Dann habe ich Abitur noch gemacht und dann letzten in der Oberstufe dann gesehen, dass ein Ausbildungsplatz frei ist bei uns im Institut in der Nähe und dann beworben und dann, ja.
Und dein Vater hast du jetzt auch mit angesteckt oder wie? Weil du sagtest, genau, die hattet also auch zu Hause.
Bis vor 2016 hatten wir nichts mit Bienen am Hut. Also
jetzt alle.
Ja, jetzt sind eigentlich alle dabei. Also Mutter, Vater, alle.
Sehr gut, das ist doch schön. Wie ist es bei dir, Franzi? Lag das auch in der Familie oder wie war das bei dir?
Ich wollte schon immer Schafe, Ziegen haben, fand die auch schon als kleines Kind im Streichelzoo total toll. Und ich musste als Kind 4 bleibende Zähne gezogen kriegen, weil Kiefer zu klein, Zähne zu groß. Und da hat mein Papa gesagt, ich darf mir was wünschen, wenn ich beim Zahnarzt schön sitzen bleibe. Ich habe die Zähne rausbekommen und dann einen Tag später sind wir weggefahren und dann sind die ersten 3 Schäfchen bei uns eingezogen. Blackie, Lucky und Lilly. Mhm. Und so ging das dann immer weiter. Dann habe ich mit meinen Eltern nach der Realschule den Deal gemacht, dass ich mein Fachabitur Richtung Agrar mache. Und da war ein einjähriges Praktikum in der Schäferei mit dabei, dass ich es mir nochmal genauer angucken kann. Und dann haben meine Eltern gesagt, wenn du es danach noch immer lernen willst, dann lernst, dann wollen wir dir nicht im Weg stehen. Und ja, dann habe ich die Lehre als Schäferin gemacht.
Und hat dein Papa das dann bereut mit diesem Angebotswunsch da vom Zahnarztstuhl, dass da eine Schaf dabei rauskam? Oder findet das richtig klasse, dass er quasi den Grundstein gelegt hat?
Nee, also der hat er auch echt gut mitgezogen. Also auch meine Schwester. Wir haben dann auch ein Jahr lang, als wir Kinder waren, gemolken. Also wir hatten Milchschaf ostfriesische. Das waren die ersten, die bei uns eingezogen sind. Und dann sind meine Schwester und ich jeden Abend hoch, haben gemolken. Und der Papa hat dann alle 2 bis 3 Tage, je nachdem, wenn die Milchmenge erreicht war, hat er Käse gemacht.
Toll. Ich liebe Schafsmilch und Schafskäse und so. Toll. Ich sehe schon, ihr seid eigentlich diejenigen, die es in die Familie gebracht haben, weil oft haben wir natürlich auch Leute hier, gerade aus der Landwirtschaft, die das dann auch schon seit Jahrhunderten im Prinzip machen und ihr habt eure Familie rundum dann angesteckt. Was würdet ihr denn sagen, was gibt es denn für Voraussetzungen, die man mitbringen sollte? Zum Beispiel als Imkerin, als Imker. Wie sollte man sein? Was sollte man mögen?
Ja, man sollte halt einerseits keine Bienengiftallergie haben, das wäre schon mal sehr sinnvoll. Mhm. Dann sollte man halt bereits, also ein gewisses handwerkliches Geschick sollte da sein, weil also die Bienenkästen müssen repariert werden, Rähmchen, Beuteböcke, also man muss da schon ein bisschen...
Beutenböcke,
da sind so die Tische, wo die Bienen draufstehen. Mhm. Und die muss man auch selber bauen, weil die gibt es halt nicht als Stangenware. Sollte man schon ein bisschen handwerklich begabt sein. Dann Kraft sollte man haben, weil so eine Honigzarge wiegt dann schon mal 35 Kilo aufwärts.
Was? Also so, wir sind diese Holzrahmen, in denen dann die Waben drin sind.
Diese Holzkästen, in denen die Rähmchen, die Waben drin sind.
Achso, der ganze Kasten, okay.
Der wiegt dann schon so mal 35 Kilo, wenn sie gut voll sind. Davon hat man dann 2, 3 auf den Völkern drauf. Sollte man schon ein bisschen Kraft mit sich bringen und genau, halt Spaß an der Natur und genau, keine Angst vor Bienen.
Ja, das wär ganz gut, gell?
Ja, das wär gut.
Franzi, was würdest du sagen als Schäferin, was muss ich mitbringen?
Also im Grunde würde ich sagen, fast das Gleiche. Liebe zur Natur, wetterfest sollte man sein, weil das Leben ist leider nicht immer so romantisch, wie es im Film gezeigt wird. Der Schäfer steht nicht nur bei gutem Wetter draußen, bei Sonnenschein, sondern halt auch im Regen und im Schnee. Es ist auch ein körperlicher Beruf. Also gerade ich muss bei den Schafen die Klauen schneiden, die Schafe müssen geschoren werden, man muss Schafe behandeln. Was halt richtig schön ist, es ist ein super abwechslungsreicher Beruf. Du bist Geburtshelfer, du bist Landschaftspfleger, du machst Heu, also auch mehr Richtung andere landwirtschaftliche Berufe, sag ich mal, mit der Heuernte, Silageernte, Strohernte. Also super abwechslungsreich, langweilig wird's nie. Ist das eine rum, kommt's nächste schon wieder. Dann auch krankheitsmäßig, Blauzungenkrankheit, Mornklauenseuche. Da wird's auch nicht langweilig, da kommt auch immer mehr auf uns zu.
Und du hast es gesagt, Marcel, dass du das Abitur hattest. Du hast von Realschule gesprochen, du warst auch auf der Realschule und du hast auch dann das Fachabi Richtung Agrar gemacht. Das ist mir auch neu, dass es das gibt, das wusste ich noch gar nicht. Was sind denn die Voraussetzungen rein schulisch, was ich auch mitbringen muss? Mittelschule, Realschule, Abitur, was muss ich mitbringen?
Wenn man kein Abitur hat, muss man das Agrar-Grundschuljahr an einer Berufsschule besuchen. Und wenn man das Abitur hat, kann man halt auf 2 Jahre verkürzen, auf 2 Jahre Lehrzeit ohne Agrar-Grundschuljahr.
Das ist dieses Berufsgrundschuljahr heißt.
Genau,
das ist
das allgemeine Berufsgrundschuljahr, wo dann alle Disziplinen in Landwirtschaft erläutert werden und dann, genau.
Das führt mich zu der Frage, Franzi, an dich. Wie ist denn diese Ausbildung aufgebaut, also auch die überbetriebliche?
Also es sind ja 3 Lehrjahre. Das erste Jahr geht man erstmal ins Berufsgrundschuljahr und dann hat man für die nächsten 2 Jahre einen Betrieb, entweder einen selben oder 2 unterschiedliche. Und während der Zeit sind dann immer verschiedene Blockschulunterrichte und Lehrgänge oder auch der Landschaftspflegetag, an denen man teilnimmt und dann zwischendurch, wie bei jedem Beruf, Zwischenprüfung, Abschlussprüfung. Lehrhüten gibt es auch beim Schäfer.
Lehrhüten, sehr schön. Wie ist es bei den Imkern?
Also bei den Imkern ist es auch ein Blockunterricht, 10 Wochen von Januar bis März, also außerhalb der Saison, in Celle, in Niedersachsen, das ist zentral für alle deutschen Auszubildenden. Genau, und da werden einerseits hat die Fachstufen 1 und 2 unterrichtet, also der theoretische Teil der Imkerei, aber auch überbetriebliche Maßnahmen wie Schreinerlehrgang, Metallbau, Holz, Kettensägenschein, also alles Mögliche, was man brauchen kann, wird auch mit beigebracht.
Cool, da kommt dieses handwerkliche Geschick wieder mit rein. Super. Ihr habt gerade schon beschrieben, du bist Meisterin für Schäferei, du bist Geselle in der Imkerei. Das heißt, du hast noch weitergemacht nach der Gesellin. Du hast es vielleicht vor, ich weiß es nicht, wie es ausschaut. Was gibt es denn noch so? Gibt es noch einen Techniker vielleicht, wie beim Landwirt? Oder wie ist es denn von den Fortkommen, was man noch machen kann, wenn man sagt, das ist mir noch nicht genug?
Also bei den Schafen kannst du dann auch Weiterbildungen machen, wie zum Beispiel den Landschaftspfleger. Da ist noch eine Möglichkeit, dass man sich da noch weiterbildet.
Gibt es denn auch Studien, also Studiengänge, die man dann noch machen kann mit Schäferei oder Imkerei?
Man kann den Fachwirt jetzt erreichen. In Niedersachsen, den haben wir jetzt vor 2 Jahren geschaffen, die Fachwirteschule in Celle oben. Und da kann man den Bachelor of Agriculture dann erreichen, der dann ja so eine Art Studium ist, aber trotzdem noch praxisbezogen ist.
Dann auch auf die Imkerei speziell? Oder?
Genau, das ist dann auf die Imkerei fachbezogen. Mhm. Genau.
Also würdet ihr sagen, man kann auch gut quereinsteigen zum Imker oder zur Schäferin?
Ich würde sagen, Quereinsteiger ist super möglich. Also gerade auch bei meinem Gesellen waren auch viele Quereinsteiger dabei. Also das ist eine gute Möglichkeit.
Mhm. Bei der Imkerei genauso?
Bei uns in der Imkerei so, da musst du eine gewisse Völkeranzahl über mehrere Jahre hinweg betreut haben. Da kannst du sozusagen den Quereinstieg dann als Prüfung machen. Genau, aber das ist dann schon ziemlich anspruchsvoll, weil man muss dann knapp 100 Völker über 2 Jahre hinweg führen. Das ist dann schon, denke ich mal, anspruchsvoll, aber alles machbar.
Das heißt, du musst schon ordentlich Berufserfahrung haben. Ich habe auch gelesen, für diese externe Prüfung gibt es dann auch extra Prüfungsvorbereitungskurse. Genau. Das heißt ja auch schon, dass es dann anspruchsvoll ist.
Also ist im Endeffekt die gleiche Gesellenprüfung, wie wir auch schreiben. Allerdings ist halt dann die Berufsschule auf 4 Wochen komprimiert. Mhm. Und die Praxis muss man sich als Autodidakt selbst beibringen, ja, im eigenen Betrieb.
Und bei Schafen ist auch, da musst du nachweisen, dass du Erfahrungsjahre hast und du hast deine Schäferlehrgänge 1, 2 und 3, die du halt vorher absolvieren musst.
Und wenn ich jetzt fertig bin, in welche Betriebe oder Institutionen kann ich gehen? Du arbeitest bei der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Du arbeitest an einem Landwirtschaftsamt. Hängt es mit eurem Ursprungsberuf zusammen oder hat sich das einfach so ergeben, Franzi?
Also bei mir hat sich so ergeben, dadurch, dass ich auch hier runter zu meinem Mann gezogen bin. Ich bin ja jetzt keine Vollzeitschäferin mehr. Ich arbeite auf dem Landwirtschaftsamt und bin da auch mit für die Kontrolle von der Mutterschafprämie zum Beispiel. Das ist so mein Steckenpferd, sag ich mal. Und Flächenprüfung, also Ökoregelung 5 zum Beispiel mit den Kennarten im Dauergrünland. Das sind so meine Sachen, die ich halt kontrolliere. Und nach Feierabend geht's dann der Leidenschaft nach.
Zu den Schafen wieder.
Genau.
Und was hättest du noch für Chancen gehabt als Schäferin? Was hättest du noch als Arbeitgeber haben können?
Also ich hätte natürlich in anderen Schäfereien angestellt werden können. Oder wir hätten jetzt auch eine Vollerwerbsschäferei gründen können. Wobei das halt von 0 auf 100 wirklich schwierig ist. Aber auch mit den Baukosten. Ein Schafstall, da kann man dann schon mal ordentlichen Kredit aufnehmen. Nicht ganz so einfach.
Mhm. Mit der Imkerei, wie kann man da als Geselle unterkommen?
Ähnlich wie bei mir, also weder bei den Instituten, bei den staatlichen, da gibt es bundesweit 17 Stück. Oder halt bei größeren Imkereien, also da, aber von denen gibt es sehr, sehr wenige. Also die werden tendenziell immer weniger, wegen halt, wie die Franzi schon gesagt hat, die steigenden Kosten überall und auch die Überalterung spielt eine Rolle oder halt Vollerwerb. Aber genau, die 3 Möglichkeiten gibt es halt eigentlich nur.
Sehr interessant. Also eigentlich habe ich das Gefühl, es werden immer mehr Imker, aber dann irgendwie weniger, wahrscheinlich die das berufsmäßig machen,
genau,
oder?
Genau, es werden immer weniger Erwerbsimker, vor allem Vollerwerbsimker werden es immer weniger. Aber die Hobbyimkerzahlen, die sind in den letzten paar Jahren schon stark gestiegen, aber jetzt mal so die Imkermeister und die Betriebe, die größeren, die werden immer weniger.
Mhm. Und die Hobbyimker, sage ich jetzt mal so gemein, als Hobby bezeichnet, sorgen die auch für die Honigversorgung? Weil Honig ist ja auch ein sehr gefragtes Lebensmittel. Oder kommt der Honig hauptsächlich aus den Erwerbsimkereien? Und wenn du sagst, die gehen zurück, dann würde es ja heißen, es kommt immer mehr von woanders her.
Also Deutschland hat schon seit mehreren Jahrzehnten eine Honigunterversorgung. Also wir können uns den Honigbedarf nur über Import decken. Und man muss halt sehen, dass halt 80% der Völkerzahlen von 3% der Imkereien geführt wird. Also
heftig.
3% sind dann die Erwerbsimker, da zählen aber auch die Nebenerwerbsimker dazu und die Vollerwerbsimker. Und sozusagen die restlichen Prozente machen die Hobbyimker aus. Mhm. Und von den, genau, von den Völkerzahlen her kann man schon ableiten, wie es da ohne die Erwerbsimkerschaft aussehen würde mit der Honigversorgung. Aber man kann schon sagen, dass wir da jetzt schon eine Unterversorgung haben und ohne Auslandsimporte würde es Deutschland ziemlich mau aussehen mit Honig im Supermarktregal.
Spannend. Und Marcel ist auch neben dem, dass du deinen eigenen Betrieb führst und eben bei der LWG, Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, arbeitest, bist du auch noch Berater ehrenamtlich. Das, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen.
Genau, also ich bin nebenbei noch für den Landkreis Aschaffenburg, für die Stadt Aschaffenburg und für den Landkreis Main-Spessart als Wespen-, Hornissen- und Wildbienenberater ehrenamtlich unterwegs und helfe dabei der Bevölkerung halt bei Wespen- und Hornissenfragen, jetzt vor allem um die Jahreszeit oder wenn sie halt Probleme haben mit Wildbienen im Markisen oder so, was man also machen kann dagegen, dass man so die Wildbienen nicht mehr gefährdet und was man so beachten kann. Aber vor allem Wespen und Hornissen sind so unser Steckenpferd, dass wir da die Leute beraten und auch Umsiedlungen durchführen, fachgerechte.
Und wenn du da diese Beratung machst, sind da eher die Tiere das Problem oder eher die Leute?
Eher die Leute, kann man schon ehrlich sagen, weil ich sag mal, das gängigste Beispiel mit den drei Hornissenstichen. Also drei Hornissenstiche töten ein Pferd und sieben Menschen. Also da ist wirklich gar nichts dran. Also die Honigbiene ist wirklich, Anführungszeichen, giftiger, also giftiger und gefährlicher wie die Hornisse.
Ah, interessant. Also ich denke auch mal, die Hornisse ist viel schlimmer, aber vielleicht ist es halt auch wieder Biene Maya irgendwie. Da waren die Hornissen immer die Bösen, aber ist gar nicht so.
Die Hornisse ist einfach nur laut, die macht bloß Krach. Aber bis die einen wirklich sticht, also die ist im Flug, wenn man da jetzt nicht am Nest rumrüttelt, nichts reinsteckt ins Nest, ist sie eigentlich ein ganz liebes Tier.
Das heißt, Hornissen sind so eher gechillt da, genau. Dann kommen die Wespen.
Wespen sind nach Art, also es gibt ganz friedliche Arten, wie die Feldwespe, die Waldwespe, mit denen wir eigentlich kaum was zu tun haben, aber so die zwei Hauptarten, die sächsische Wespe und die gemeine Wespe, die haben wir so ein bisschen als Anführungszeichen Problemtiere, aber das achten wirklich nur ein reiner Interessenskonflikt zwischen den Wespen und uns.
Sehr schön formuliert. Und die Bienen haben wir ja dann noch, wo du sagst, sie sind eigentlich total giftig. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die so giftig sind.
Genau, die Bienen zählen zu den Top 10 der giftigsten Tierarten der Welt.
Meinst also neben damit? Schlangen und
genau,
keine Ahnung.
Ich meine, Platz 7 sind sie sogar. Also die haben schon ein relativ starkes Gift und ja, muss man auch dementsprechend dann auch Respekt davor haben.
Das glaube ich, vor allem hast du ja dann jeden Tag damit zu tun. Bei der Imkerei kriegen ja wir viel mit, also sogar eben Unbeteiligtere wie ich, dass es eben so sehr starker Hobbytrend geworden ist. Ist es in der Schäferei auch so? Gibt es so zunehmend die Schafe als Rasenmäher im Garten oder wie siehst du das?
Also gerade auch jetzt so durch die Corona-Zeit kommt es einem vor, als ob viel mehr immer mal 2, 3 Schafe bei sich im Garten hätten. Oder wir haben auch immer mal verschiedene Gärten, wo wir dann sagen, okay, da stellen wir 2 Schafe mit Lämmern rein und die Leute gucken mit danach. Das sind dann zwar weiterhin unsere, aber einfach nur, dass wir, ich sag jetzt mal, die Schafe ausleihen.
Rentnerschaf.
Genau so, Rent a Sheep, ja.
Cool. Kann man das wirklich dann, oder kennt ihr die Leute halt, oder wie
nee,
läuft das?
Das sind dann gute Bekannte, die einen Bauplatz haben und dann stellt man da halt mal für 2, 3 Wochen die Schafe drauf.
Bin mir sicher, dass es manche Leute da draußen jetzt die Ohren spitzen und denken, oh, ich miete mir so ein Schaf, das ist ja cool. Sehr schön. Ich würde gerne wissen, ich fange mit dir an, Marcel, was ist denn so ein typischer Tag für dich, so ein typischer Arbeitstag?
Ich erkläre schon mal so einen typischen Tag in der Saison am besten, weil außerhalb der Saison ist bei uns in der Imkerei nicht so viel
los. Und Saison ist von wann bis wann?
Sobald es warm wird, sobald die ersten Blüten draußen losgehen, also unsere Saison kann man, je nach Auslegung, beginnen die entweder im März oder im April und geht es wohl jetzt bis Ende Juli, Anfang August. Und in der Saison beginnt der Tag relativ früh, also spätestens um 7 Uhr ist dann schon Dienstbeginn. Ja, werden die Bienen kontrolliert auf sogenannte Schwarmzellen. Wenn die Völker sich selbstständig vermehren wollen, legen sie solche Zellen an und wenn wir die übersehen würden, würden dann die Bienenschwärme abgehen, wie man sie klassisch im Internet kennt, mit den Trauben überall hängen und das wollen wir halt vermeiden, aus Tierschutzgründen und auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil wenn so ein Bienenvolk abgeht, geht die Hälfte der Bienenmasse verloren und damit auch die Hälfte des Ertrages. Dann kontrollieren wir den ganzen Tag da drauf, schauen ein bisschen Honig da ist. Ja, und dann ist irgendwann abends um 5 und dann geht's retour.
Also das heißt, ihr fahrt dann die ganzen Bienenkästen ab, die ihr irgendwo aufgestellt habt, je nachdem, wo halt gerade Blüten sind, oder?
Wir sind eine reine Standimkerei, also wir wandern jetzt keine Trachtgebiete an, wie manche andere Imkerei, wie Erwerbsimkerei.
Trachtgebiete, das hat aber nichts mit Dindel zu tun, oder?
Nee, Trachtgebiete sind in der Imkerei so die Orte, wo es Massentrachten gibt. Das hat jetzt auch nichts mit Volksfesten zu tun. So ein klassisches Massentrachtgebiet wäre zum Beispiel ein Rapsfeld. Also da gibt es Imkereien, die wandern teilweise von Norddeutschland hier runter nach Bayern, um halt alle Rapsfelder abzugrasen, in Anführungszeichen. Oder ohne Obstbau, ganz klassisch Bodensee runter, Schwarzwald für Waldhonig. Genau, sowas in ein Trachtgebiet oder Ziehheide. Für den Heidehonig, das sind so Trachtgebiete, wo man halt Sortenhonig ernten kann.
Und ihr bleibt aber an eurem Standort und fahrt dann eben da ab, was
genau,
es dann
also
da gibt.
Wir sind eine reine Standimkerei und wir wandern halt jetzt keine großen Entfernungen an, weil wir was sagen, es ist uns aktuell zu stressig, weil ich es halt nur im Nebenerwerb mache.
Und außerhalb der Saison, die ja dann maximal von März bis August ist, dann hockst du auf dem Sofa und legst die Füße hoch.
Nee, außerhalb der Saison, also wenn die Bienen keinen Honig mehr eintragen, geht es also vor allem um die Krankheitsbekämpfung. Ganz klassisch die Varroa-Milbe, die muss natürlich dann bekämpft werden. Dann die Völker brauchen wieder Futter, also Auffütterung ist auch außerhalb der Saison. weil was man rausnimmt, muss man wieder reingeben, dass die Bienen halt dann den Winter wieder packen. Dann halt so Kontrollen, ob die Königin noch legt, so. Genau, und das machen wir außer so im Winter dann halt, wenn es kalt ist draußen. Und man hat einen Wirtschaftsbetrieb daheim, Weihnachtsmärkte ganz klassisch, Honigverkauf.
Also im Sommer produzieren und im Winter verkaufen.
Kann man so gut erklären. Wir haben eigentlich zwei Saison, einmal die Saison an den Bienen und einmal die Saison in der Markthütte.
Spannend. Und dazwischen ist noch Schleudern, oder? Das finde ich immer so cool, Schleudern.
Das Schleudern ist mitten in der Saison, wenn alles los ist, wenn die Bienen schwärmen wollen, wenn du Ableger machen musst.
Alles auf einen Haufen.
Alles in vier Wochen drin, müssten die Tage dreimal so lang sein, aber...
Wie immer alles auf einem Haufen.
Alles gleichzeitig.
Alles gleichzeitig. Jetzt haben wir schon gesprochen, wie das so im Sommer und im Winter ist und dass man auch eine Standimkerei hat. Es gibt ja auch Standschäfereien und es gibt auch Wanderschäfereien. Was habt ihr denn da?
Also wir sind eine standortgebundene Schäferei mit Koppelschafhaltung daheim. In meinem Lehrbetrieb oder auch in den Betrieben, wo ich danach gearbeitet habe, da war es eigentlich dann so, dass wir eine standortgebundene Hüteschäferei sind. Und wenn man jetzt mal so einen Arbeitsalltag da anguckt, ich sage jetzt mal im Winter, da stellt man sich das ja ganz süß vor und die ganzen kleinen süßen Lämmchen und alles. Ich muss auch immer sagen, es ist noch immer so, auch jetzt nach den ganzen Jahren, dass die ersten Lämmer in der Lammzeit immer was total Besonderes sind und jedes Lamm bleibt auch was Besonderes, aber gerade die Lammzeit ist auch ganz schön kräftezehrend. Da steht man dann wirklich auch nachts auf und geht nachts in den Stall. Also Nächte, die man da durchschläft, sind Seltenheit. Und heißt, man ist dann im Winter dabei. Da geht auch die körperliche Arbeit richtig los. Da ist dann Stallfüttern angesagt. Da ist dann Lammzeit angesagt. Die ganzen Lämmchen kommen auf die Welt. Dann geht's ins Frühjahr. Da ist es dann so mit den Schafen endlich wieder raus, bevor es aber rausgeht. Dann müssen erstmal die Schafe alle die Klauen geschnitten kriegen, dass die auch draußen richtig trieb- und marschfähig sind. Dann geht einem erstmal selbst das Herz auf, muss man wirklich sagen, wenn man wieder draußen ist. Und wenn draußen alles blüht, dann hütet man die Schafe, also morgens aufstehen, erstmal die Tiere, die noch im Stall sind, die versorgen, dann rausgehen, Schafe hüten, Ferch stecken für einen Abend, wo dann die Schafe reinkommen. Also das ist mittlerweile ein Elektroferch. Früher war es ja noch der Holzferch, der geschlagen werden musste. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir nachts in unser eigenes Bett gehen, ins Haus. Und nicht mehr so wie früher mit dem Schäferwagen, was man ja auch noch hier und da kennt.
Die Romantik.
Der steht mittlerweile bei uns im Garten. Also er wird nicht mehr genutzt, der steht nur noch zur Dekoration da.
Aber es gibt einen.
Manche Schäfer, die schlafen auch noch im Schäferwagen oder im Wohnwagen. Und dann kommt die Heuernte, Silageernte, also erst die Silageernte, dann Heuernte. Da ist es dann so, dass man meistens auch die warmen Tage hat. Die braucht man ja auch, damit das Futter dann trocknet. Heißt, vormittags hüten, nachmittags oder spätabends hüten und zwischendurch auf dem Traktor. Dann im Herbst werden die Tage natürlich auch kürzer. Heißt, die Schafe werden dann nicht mehr so lang gehütet, sondern meistens mit dem Licht, sage ich jetzt mal. Und dann fängt es auch an, dass man je nachdem bei den Bauern auf die Äcker geht und dann Herbstweide macht. Also, dass man dann die Äcker von Bauern runterhütet und als Futter nutzt. Und dann Winterweide. Da wird es dann richtig kalt und windig und eklig. Aber es macht Spaß. Mhm. Man muss es mögen.
Ich fand es so interessant, als ich mich auch reingelesen habe, dass natürlich bei euch auch die Hunde auch immer noch eine Rolle spielen. Nicht nur die Schafe, sondern auch noch die Hunde. Macht ihr das auch, wenn du sagst, ihr seid Koppelschäferei, aber eben sagst auch Hüteschäferei und Hüten ist ja auch mit dem Hund dann vielleicht. Ist automatisch ein Hund dabei oder wie sieht es aus?
Genau, also wir haben jetzt auch drei altdeutsche Hütehunde, die bei uns arbeiten, beziehungsweise eine ist eigentlich schon Rentnerin. Und jetzt haben wir einen Hund, der Haupthund bei uns bei den Schafen ist und einen, die ist jetzt zweijährig, die ist noch in Ausbildung. Und mit denen treiben wir dann die Schafe um, weil natürlich müssen auch wir, wenn wir jetzt Koppel stecken oder irgendwas mit den Schafen von A nach B kommen, entweder wir verladen, wenn wir jetzt zum Beispiel Flächen in der Stadt haben, jetzt in Schweinfurt zum Beispiel, da verladen wir die Schafe hin, aber ansonsten ziehen wir mit den Schafen über die Feldwege oder durch die Dörfer durch.
Und freuen sich denn die Leute, wenn ihr vorbeikommt?
Die meisten ja, wobei die Bevölkerung auch leider immer schwieriger wird oder immer weniger Verständnis für das hat, was man macht. Also egal, ob es jetzt ist, dass man am Wochenende mal Lärm macht oder dass am Wochenende mal die Schafe mähen oder ein Hund da ist. Also das merkt man schon, das wird immer, die Leute entfernen sich immer mehr von der Landwirtschaft und von der Tierhaltung, leider. Aber naja.
Und wenn du auch sagst, ihr geht in die Stadt, das heißt, dann habt ihr da Parks, die ihr beweidet oder wo geht ihr da hin?
Also wir haben hauptsächlich Flächen von der Firma, die Rohstoffe abbaut und da wird dann wieder aufgeschüttet und es wird dann renaturiert und die Flächen beweiden wir.
Ah, das ist ja auch, ja siehst du mal, was dann alles wieder noch gibt, was man noch nie gehört hat. Finde ich schon spannend. Also bei der Imkerei haben wir gehört, Die Vermarktung spielt auch eine große Rolle, vor allem dann im Winter mit den Märkten, hast du gesagt. Wie ist es in der Schäferei? Da ist es ja auch so, müsst ihr euch auch um die eigene Vermarktung kümmern oder wie schaut es da aus mit dem, was ihr produziert? Milch, Wolle, Fleisch?
Unsere Schafe sind hauptsächlich nur für die Landschaftspflege und die Lämmer für die Mast. Und da ist so, dass wir die hauptsächlich an einen Händler verkaufen. Weil wenn wir Selbstvermarktung machen wollten, hatten wir auch schon drüber nachgedacht, aber da müssten wir ein EU-Schlachthaus bauen. Und das sind halt wieder enorme Kosten mit den ganzen Auflagen und der ganzen Bürokratie. Nicht ganz so einfach.
Ich habe gelesen, das fand ich schon auch cool, dass ihr es in der Ausbildung ja Schlachten auch ein Thema ist. Und das finde ich auch nochmal interessant, dass man dann das auch mitdenkt bis eben zum Ende sozusagen. Von Anfang begleiten, vom Geburt bis dann zum Lebensende. Finde ich auch schön. Ich habe auch euch ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Bin gespannt, was ihr sagt. Ich fange mit dir an, Marcel. Lieber Schwarm einfangen oder eine Königin shoppen?
Schwarm einfangen.
Lieber Schwarm einfangen. Gut. Franzi, Wolle als Teppich, als Dämmung oder als Dünger?
Als Dünger.
Mhm. Macht ihr auch so Schafpellets?
Genau, wir vermarkten die auch selber, die Schafwollpellets. Mhm.
Marcel, immer in voller Montur oder volles Risiko?
Ja, das volle Risiko.
Lass die Stiche zu mir kommen.
Ich bin ein bisschen der Präfer geworden wie früher.
Okay.
Also wir haben generell kaum Flyer an.
Mhm. Franzi, lieber scheren oder lieber melken?
Lieber melken. Das Scheren überlasse ich meinem Mann.
Sehr gut, da kommt die Klauenpflege noch, hast du gesagt, gell? Marcel, lieber Wildbienen, Wespen oder Hornissen?
Das ist eine gute Frage.
Jetzt habe ich dich.
Eigentlich so eine Mischung aus allem.
Also dich mit allem identifizieren,
ja,
sozusagen?
Ja, mittlerweile schon.
Ach, mittlerweile? Was hat sich da geändert?
Früher, vor dieser Zusatzausbildung sozusagen, schon ein bisschen Regatt vor den großen Tieren gehabt, aber jetzt durch die Ausbildung sozusagen die Augen geöffnet bekommen, dass sie eigentlich auch ganz, ganz, ganz lieb sind.
Jetzt kennst du sie.
Ja.
Und noch an dich, Franzi, lieber Lanolin oder Nivea?
Lanolin.
Nimmst du wirklich her? Also es ist Schafsfett, wer das nicht weiß, so genau.
Genau.
Wollfett.
Gerade auch mit Schafwolle, jetzt zum Beispiel auch daheim, wenn wir jetzt irgendwie Ohrenschmerzen haben, dann machen wir uns mal Schafwolle in die Ohren und der nächste Tag ist normal weg.
Ach krass. Also dann ist uns auch wirklich dann Sachen drin, ja, die da einem gut tun. Eine Frage ist mir ganz wichtig, weil viele Leute heutzutage suchen auch ganz bewusst auch Sinn in ihrem Beruf. Und zwar Sinn für sich selbst, aber genauso auch für die Gesellschaft. Also was ist der Beruf auch für die Gesellschaft wichtig? Franzi, vielleicht fangen wir mit dir an.
Also einfach die Liebe zum Beruf, zum Tier und auch, es gibt eigentlich nichts Schöneres, wenn man sieht, was man tagüber gemacht hat. Wenn ich jetzt im Büro arbeiten würde, hätte ich ja gar keinen Vergleich. Ja, okay, der Stapel Papier ist ein bisschen weniger geworden, aber so, ich gehe dann abends meistens glücklich und zufrieden rein. Ich war in der Natur, meinen Tieren geht's gut und eigentlich gibt's doch gar nichts Schöneres.
Mhm. Marcel, wie ist es bei dir?
Das ist eigentlich bei uns ganz ähnlich, also bei uns ganz sinnerfüllend, wenn man sieht, wie die Völker sich aus der Winterruhe von 2-3 Waben dann eben in der Saison auf 3-4-5 Räume entwickeln. Das ist einfach da schon ein bisschen sinnstiftend, was man da so sieht, was die Bienen da für die Gesellschaft leisten.
Und was leisten die Bienen für die Gesellschaft?
Die Bienen leisten die Bestäubungssicherheit von knapp 60% der Agrareiträge in Deutschland. Bestes Beispiel der Raps. Der hat dadurch höhere Erntemengen oder generell überall, wo Bienen waren, sind die Erntemengen höher, die Äpfel sind größer und schöner. Und auch vor allem für die Saatgutgewinnung in der Möhre ist es halt ganz wichtig.
Also bei den Möhren, Karotten ist es dann auch wichtig, dass die Biene da war?
Ja, das habe ich selbst auch vor der Ausbildung nicht gewusst, dass es knapp 90% der Erntemenge vom Saatgut ausmacht.
Ist ja krass.
Ja.
Also das heißt, es ist nicht nur, was weiß ich, die Züchtung an sich, sondern auch eben wie dann bestäubt wird.
Genau, die Bestäubung. Ohne Bienen keine Möhren.
Ist ja cool. Naja gut, was soll ich sagen? Die Möhre ist orange, die Biene ist gelb, passt. Also ich finde es ganz spannend. Du hast jetzt auch von dem Bestäuben geredet von den Bienen oder insgesamt wahrscheinlich Insekten, aber die Bienen sind ja da immer groß im Gespräch. Da haben wir die Nutzpflanzen, die wir angesprochen haben, Raps und Karotten oder Möhren. Und dann haben wir auch die Wildpflanzen. Und bei den Schafen habe ich mal gelesen, dass die ja auch von Biotop zu Biotop, wenn es so eine Wanderschäferei ist, auch so Samen und Pollen irgendwie mitnehmen in der Wolle, weil sich das da verfängt. Und dann sind sie auch wieder für so eine Biodiversität zuständig. Finde ich auch witzig. Für mich noch eine andere Frage. Gibt es auch Sachen, die euch an eurem Beruf stören? Marcel?
Man kann schon sagen, die sehr langen Arbeitszeiten in der Saison, wenn es wirklich ganz dumm läuft, hast du dann morgens erstmal den Honig runter, hast du den geschleudert, willst Feierabend machen, ruf nur eine an, hier hängt noch ein Bienenschwarm, mit dem du eigentlich gar nichts zu tun hast mit dem Bienenschwarm, weil das irgendein Nachbar geschlafen hat, da musst du natürlich einfangen und ja, das sind dann schon so Sachen, wo du dir denkst, wir haben 5 Uhr, nochmal 3 Stunden, dann
langt jetzt mal wieder.
Ja.
Also die langen Arbeitszeiten.
Ja, also vor allem, wenn da Sachen passieren, wo man einfach nicht beeinflussen kann, wie schlechtes Wetter, dass man da spät erst raus kann oder so Sachen. Genau.
In der Saison dauert alles dann länger, aber im Winter hast du dafür dann ein gechillteres Leben oder sagst du dann, okay, das gleicht sich nicht aus?
Im Winter ist es ein bisschen entspannter schon, dass man den ganzen Honig vom ganzen Jahr losbekommt.
Ja.
Und das ist dann mittlerweile auch relativ schwierig geworden in Deutschland.
Eigentlich krass, gell? Wenn wir eh zu wenig Honig eigentlich haben, der heimisch erzeugt wird und dann muss man noch gucken.
Das Problem ist eher, dass die Lager voll sind und die Konsumenten, also der Endkunde, weniger bereit ist, für den deutschen Honig Geld zu bezahlen, weil es hat die billigen Honige im Supermarkt sehen und sagen so, also was soll ich bei euch für das Glas Blütenhonig 6,50 bezahlen, wenn ich den jetzt im Supermarkt vorne für 2,10 Euro bekomme. Mhm. Das ist dann schon auch so ein Punkt, wo der Beruf teilweise dann schon stört. Weil einfach die Wertschätzung fürs Produkt einfach nicht mehr so da ist wie früher.
Ja. Dann noch eine Frage an euch beide. Wir haben es vom Hobby-Imkern auch gehabt, auch mit den Schafen. Wie seht ihr denn das als Berufsimker, als Berufsschäferin mit diesen Hobbyleuten? Ist es jetzt für euch, sagt ihr, super cool, mehr Leute machen den Beruf zumindest eben nebenher oder sagt ihr, naja, hat auch seine Schattenseiten?
Also teils, teils. Wenn die Leute es richtig machen, ist es super cool. Also finde ich toll, weil umso mehr Bezug haben sie auch wieder zu dem ganzen Thema. Aber wenn, dann würde ich halt wirklich empfehlen, dass man die Schafhalterlehrgänge zum Beispiel macht oder sich da auch wirklich weiterbildet, Fortbildung macht, einem Verein beitritt, im Schäferverein oder im Schafzuchtverband, dass man sich da einfach auch informiert und Informationen kriegt, egal ob es jetzt zum Beispiel krankheitsmäßig ist oder auch, dass man zum Beispiel lernt, wie stecke ich denn Netz? Weil gerade auch Thema Wolf zum Beispiel.
Da also Netz als Zaun quasi.
Genau, also Netz, die Elektroumzäunung, wenn ich jetzt die Schafe alleine habe, weil da ist zum Beispiel auch viele Hobbyhalter oder Kleinschafhalter, sage ich immer lieber, die lassen dann die Netze so extrem durchhängen und gerade beim Thema Wolf oder sowas, so kann ich es halt dann Wolf auch beibringen, die Netze zu überspringen.
Mhm. Mhm. Also das heißt, dann machen die das nicht so gut und dann hat es aber auf euch alle Auswirkungen. Wie ist es bei den Imkern?
Uns ist im Endeffekt ähnlich wie bei der Franzi. Also es ist schon gut, dass die Imkerei im Hobbybereich zunimmt. Allerdings, man muss sich halt vor Augen führen, dass es halt Tiere sind, die man sich da heimholt oder sich irgendwo hinstellt, dass man die auch dann betreuen muss und auch dieses nötige Fachwissen haben muss. Also dass man da wirklich, bevor man die ersten Bienen sich anschafft, oder jetzt bei dir zum Beispiel die Schafe, dass man sich da wirklich vorher drüber informiert, was hole ich mir da überhaupt, was ist überhaupt. Und dass man dann auch wirklich dann auch die Fachlehrgänge besucht, wie kann ich die Krankheiten vorbeugen. Dann, wenn ich mir Völker irgendwo kaufe, sind die Bienen gesund, dafür gibt es extra Kurse dafür, dafür gibt es Bescheinigungen, dass man da einfach darauf achte, dass man sich so an die Regeln hält und sich weiterbildet, zu den Vereinen beitritt und so.
So wie bei dir, wo du mit dem in der AG in der Schule gestartet hast, da hast du dich ja auch erstmal informiert.
Also, und, wenn man sich da ausreichend informiert, dann geht es schon.
Und ihr müsst wissen, dass er als Bester bundesweit abgeschlossen hat. Also wir reden hier mit dem Pro.
Muss ich noch, also der andere Kollege war genauso gut gewesen.
Aber er war nicht aus Bayern, der andere.
Andere war aus dem Saarland. Also ich bin
na gut, also du bist der bundesweite Sieger in Bayern.
Bayern.
Finde ich gut. Franzi, Frage an dich. Gibt es so einen Moment am Tag, wo dir so richtig das Herz aufgeht?
Ich würde sagen, da gibt es keinen bestimmten Moment, sondern eher so Momente, also keine Uhrzeit, sondern in der Lammzeit oder gerade im Winter, wenn man Stall frisch eingestreut hat, die Lämmer hüpfen durch die Gegend oder wenn die Schafe im Schatten liegen und kauen wieder, weil sie glücklich und zufrieden und satt sind oder wenn man die Schafe auf eine frische Wiese lässt und die anfangen zu fressen. Das sind dann so Momente, wo einem das Herz aufgeht oder wenn der junge Hund, wenn man den dabei hat und man treibt das erste Mal mit dem die Schafe auf eine neue Wiese. Das kann einem einfach keiner geben.
Schön. Marcel, was ist es für ein Moment bei dir?
Das ist bei uns vor allem, wenn dann die ersten selbstgezogenen Jungköniginnen dann im Brutschrank oder im Volk schlüpfen, wenn man die dann noch so ganz stapsig dann rumlaufen sieht in den Waben, dann da geht einem schon das Herz auf, wenn man dann die erste Generation der neuen Königin dann so ganz, ganz verschlafen noch mit dem dicken Pelz dann rumtapsen sieht in den Völkern.
Das ist ja cool, das heißt, die Königin muss auch erst Königin sein lernen.
Ja, die ist so die ersten paar Stunden schon ziemlich durch den Wind und muss erst mal lernen, was sie ist.
Und dann müsst ihr sie auch markieren, gell?
Ja, die muss noch markiert werden, die muss noch auf den Hochzeitsflug. Also ich hatte noch einiges zu tun.
Spannend, spannend, spannend. Ein zweites Spiel, Sätze vervollständigen. Franzi, mein lustigstes Erlebnis in der Ausbildung war?
Ich würde sagen, lustig und schockierend zugleich. Also ich hatte einmal eine Kindergruppe da und die haben mich gefragt, warum meine Kühe so klein wären und standen vor den Ziegen. Und die nächste Schulklasse, die hat mich gefragt, wie das denn ist, ob die weißen Schafe die normale Milch geben und die braunen Schafe den Kakao machen.
Ach krass.
da sieht man mal wieder, wie weit der Bezug halt einfach auch zu den ganzen Sachen leider verschwindet.
Marcel, mein peinlichstes Erlebnis in der Ausbildung war?
Das peinlichste Erlebnis war, als wir die Völker kontrolliert hatten, gesagt, ja, alles in Ordnung mit der Schwarmzelle, eine Woche später fährst du mit dem Betriebsleiter raus und dann hängt da der Bienenschwarm direkt an der Einfahrt. Also das war schon ein bisschen peinlich gewesen.
Also du hast gedacht, alles supi und
ja,
dann...
Ja gut, also ich und der meine Meister, wir haben da ganzen Tag rumgearbeitet an dem Stand und gesagt, ja, alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung, passt schon. Und dann kommt man dann montags wieder und dann hängt einer im Gebüsch.
Ist es dann nochmal passiert? Wahrscheinlich, nee,
das ist,
oder?
Das ist uns danach nicht mehr passiert. Ach so. Also wir haben, es war für uns beide ein eindrucksvoller Moment.
Das glaube ich. Marcel, Imkerei eignet sich für alle, die?
Alle, die naturverbunden sind, dann ein Interesse an den Bienen haben und stichfest sind.
Sehr schön, stichfest. Ich bin für Bienenstich, aber gut, das ist was anderes. Franzi, der Grund für eine Ausbildung zur Schäferin ist?
Die Liebe zum Beruf, die Liebe zur Natur, die Liebe zu den Tieren, dass man einfach mit dem Herz dabei ist, weil die Stunden, die man leistet, kann einem keiner bezahlen.
Mhm. Und auch an dich die Frage, Marcel, der Grund für eine Ausbildung als Imker ist?
Ist einfach dann die Begeisterung für die Honigbiene und das Herzblut, was man da hat und dann, dass man Feuer und Flamme für die Bienen ist.
Cool. Wo kann ich mich denn informieren, wenn ich jetzt Schäferin, wenn ich Imker werden will? Was mache ich da? Wo gehe ich da hin? Wen frage ich?
Bei der Imkerei natürlich ganz klassisch die statische Fachberatung, je nach Bezirk, kann man die auf der Homepage der LWG nachlesen. Ganz klassisch bei den größeren Betrieben nachfragen. Genau, die können da gut beraten.
Bei der Imkerei um die Ecke sozusagen?
In Großimkereien mit Meister, wo auch ausbilden, die können einem weiterhelfen oder dann ganz als statische Institution, die statische Fachberatung.
Mhm. Und bei der Schule in Celle hast du gesagt, die ist
genau,
bundesweit?
Genau, das wäre dann bundesweit, wenn man sich natürlich dann überregional informieren möchte, wäre das dann die Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Die beraten da weiter, weil die Berufsschule ist in Celle bei Lüneburg.
Nicht der nächste Weg.
Nee, ist schon ein bisschen was.
Franzi, Schäferei, wo informiere ich mich da?
Also über die LFL kriegt man da jede Menge Infos. Und die Schule ist unten in Triesdorf-Weidenbach. Genau, da habe ich meine Lehre damals gemacht.
Also kann man sich dann auch dort natürlich erkundigen.
Genau.
Ja, liebes Publikum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt sind wir schon wieder am Ende für unseren Podcast. Ich habe heute auch wieder sehr viel gelernt von zwei ganz unterschiedlichen Tierarten. Wir haben hier die Tierwirtin und den Tierwirt gehabt für zwei verschiedene Fachrichtungen. Es gibt aber auch noch weitere drei. Es gibt nicht noch den Tierwirt, die Tierwirtin für Geflügelhaltung, für Schweinehaltung und für Rinderhaltung. Das sind also auch noch Fachrichtungen, die wir jetzt heute hier nicht abgebildet haben, die es aber trotzdem noch gibt. Und über alle diese verschiedenen Fachrichtungen und den Beruf Tierwirt, Tierwirtin kann man sich dann an den Quellen, die wir euch auch verlinken in den Shownotes, immer unter dem Fenster, in dem ihr uns seht oder in dem ihr uns anhört, noch nachverfolgen. Alle möglichen Informationen bekommt ihr da und weitere Quellen haben wir auch gerade genannt. Und wenn ihr jetzt also auch Lust bekommen habt, in die Richtung zu gehen, wenn ihr die Bienen schwärmen lassen wollt und die Schäfchen zählen, mal gucken, was dann bei euch noch rauskommt. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der gerade auf der Suche ist nach einer neuen Herausforderung oder nach einer Ausbildung. Leitet den Podcast auch gerne an sie weiter. Und so melden wir uns ab hier von der heutigen Podcast-Folge. Der nächste grüne Beruf ist quasi auch schon in den Startlöchern hier zu uns ans Mikrofon. Und wir sagen Ciao, Servus und auf Wiedersehen aus dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus.
Landschaft Bayern, der Podcast. Eine Produktion des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus.